Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken. Das Praktikum für die Ohren. In unserem Podcast versuchen wir euch Berufe wie auch Unternehmen näher zu bringen. Heute sind wir in Bochum und haben wieder einen neuen Gast. Bevor dieser Gast sich aber vorstellt, muss ich natürlich fragen, Pascal, wie viel Uhr ist es? Wie geht's dir?
wo kommt das denn jetzt? Aber daher, ja, das haben wir ja schon seit Jahrhunderten nicht mehr gemacht.
Jetzt wollte ich auch wissen, wie es dir geht. Du hast schon lange nicht mehr gesehen.
Ja. Nö, ich war ja nicht letztens erst da, ne?
Ja, ist ja was ganz anderes. Da musst du meinen PC fertig machen.
Ja, arbeiten.
Ja, genau.
Rechnung kommt noch, ne? Nee, sonst ist alles schick, ne?
Ja.
Schönes Wetter heute, ne?
Das stimmt wohl, aber soll auch nur heute so schön bleiben, ne? Und nächste Woche soll wieder scheiße werden.
Naja.
Natürlich, sind ja auch in Deutschland.
Ich muss das ja auch so sein. Einen Tag schön und dann wieder... Ohne Regen geht nicht.
Okay, wir fangen am besten mal an. Lieber Gast, wer bist du, was machst du und wie bist du auf unseren Podcast gekommen?
Ja, hallo, ich bin auch Pascal, also hoffentlich verwechseln wir das nicht so oft mit den Namen. Und habe mich nebenbei beruflich selbstständig gemacht mit Erste-Hilfe-Kursen am Hund. Und auf eurem Podcast bin ich aufmerksam geworden durch Instagram tatsächlich. Also ich habe euch auf Instagram gesehen und dachte, ich melde mich einfach mal.
Du hast nicht von methodisch inkorrekt oder sowas?
Und nee, gar nicht. Also ich höre sonst gar tatsächlich überhaupt keinen Podcast. Den einzigen, den ich mal gehört habe, war Mordlos, also True Crime.
Ja.
Und hab euch wirklich nur auf Instagram gesehen, dachte, hör mir mal ein, zwei Folgen an und dann habe ich euch geschrieben.
Ey, das ist ja geil.
Das ist wirklich geil. Okay, ich dachte, du wärst jetzt auch irgendwie von irgendeinem anderen Podcast oder Discord oder so.
Überhaupt nicht, tatsächlich.
Wie wurde dir das angezeigt? Einfach, hast du irgendwie durchgedummt?
Genau, also man scrollt ja so sein Stream durch und auf einmal wart ihr da und ich dachte mir, guck mir mal an, was ihr so macht.
Dann klappt die Werbung ja doch.
Ja, manchmal klappt die. Wann war das? Wann hast du uns entdeckt?
Kurz nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester war das.
Stimmt, da haben wir auf jeden Fall Werbung geballert.
Ja?
Da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Ah, ihr habt Instagram quasi bezahlt.
Du kannst bei Instagram.
Ja, dann hat es auf jeden Fall funktioniert.
Das finde ich geil.
Das finde ich wirklich cool.
Perfekt. Und du hast gesagt, du hast auch noch nie Podcast aufgenommen oder irgendwas. Du bist ein bisschen nervös vor der Aufnahme.
Total. Also wie gesagt, Podcast sonst gar keine Berührungspunkte mit.
Ja.
Ja.
Aber das Gute ist, dass du dich ja mit dem Thema auskennst, worüber wir heute reden, ne?
Hoffe ich.
Okay. Die erste Frage. Was genau machst du? Also du hast gesagt, du machst Erste-Hilfe-Kurse für Hunde.
Genau, richtig. Also bei mir können sich alle Menschen mit Hund melden quasi oder auch Leute, die beruflich mit Hunden zu tun haben, wie Physiotherapeuten oder sonst was. Und dann biete ich so einen Erste-Hilfe-Kurs an wie beim Führerschein, nur eben nicht am Menschen, sondern an einem Hund.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie hast du dir das selber beigebracht? Hast du selber ein Konzept entwickelt oder gibst du was öfters?
Tatsächlich bin ich hauptberuflich tiermedizinischer Fachangestellter und habe quasi schon mein ganzes Leben nebenbei gearbeitet und habe so überlegt, wie könnte ich mir ein bisschen was dazu verdienen.
Ja.
Und kam dann irgendwie, gibt es ja Fortbildung für Physiotherapie, Ernährungsberatung etc. Und dachte mir, das ist aber alles nicht so das Richtige. Und kam dann eben auf das Konzept mit den Erste-Hilfe-Kursen. Es gibt das schon ein paar Mal öfter, zum Beispiel vom Deutschen Roten Kreuz oder auch die Malteser bieten sowas an.
Für Hunde?
Für Hunde auch, allerdings in entsprechend kurzen Rahmen. Und ich habe sie alle mal besucht und kann sagen, ich war kein Freund von den Konzepten.
Okay.
Und dachte, ich stelle was anderes, Besseres auf die Beine.
Ja. Musstest du sowas irgendwie irgendwo anmelden, irgendwie das Konzept auch abnehmen lassen?
Genau,
sowas?
Richtig. Also ich habe mich natürlich beim Ordnungsamt erstmal gemeldet, dadurch, dass ich ja ein Kleingewerbe angemeldet habe. Und daraufhin hat mich das Ordnungsamt dann weitervermittelt ans Veterinäramt. Also es ist vom Veterinäramt komplett bestätigt.
Ja.
Deswegen darf ich auch für Hundephysiotherapie oder Hundetrainer so Fortbildungsbescheinigungen ausstellen.
Krass. Also wirklich, das ist ja auch mal interessant zu wissen, wie man sowas dann anmeldet, weil ich wüsste nicht, wie man sowas, aber musstest du dich schlau machen dafür oder wusstest du, wie das funktioniert?
Tatsächlich wusste ich es auch nicht. Also ich habe mich einfach mal beim Ordnungsamt auf dumm gemeldet, weil ich ja, wie gesagt, ein Kleingewerbe anmelden wollte und von denen ging dann alles weitere aus. Also die haben dann quasi mich direkt weiter verbunden mit dem Veterinäramt. Dann haben die mir so ein paar komische Fragen per E-Mail gestellt und zu wissen, ob ich auch Ahnung davon habe, was ich so erzähle.
Ja,
und dann war es okay für die.
Ganz kurz. Wenn du ins Mikro sprichst, ne?
Ja.
Und dann mich anguckst,
okay.
Dann machst du so.
Okay.
Du,
also, aber das ist okay, ist nicht schlimm gerade.
Nee, hörst du okay.
Nee, also super.
Okay.
Ton ist
perfekt. Das heißt, du hast dann, wann hast du das gemacht? Wann hast du damit angefangen?
Ich habe das Kleingewerbe Ende 2021 angemeldet.
Ja.
Und dann fing erstmal so die ganze Vorbereitungszeit an, wie auch ein Logo anfertigen, sich mit dem Veterinäramt zu verständigen. Dann natürlich auch ein vernünftiges Handout auszuarbeiten, dass die Leute mit nach Hause bekommen, damit. Weil, also ich habe zum Beispiel keine PowerPoint-Präsentation.
Ja.
Ich habe bewusst auf Bilder verzichtet, weil es gibt Sachen, die möchte man, glaube ich, auch besser nicht sehen.
Ja.
Bei Interesse dürfen mich die Leute gerne fragen, dann zeige ich denen gerne Bilder, aber das meiste möchte man dann vielleicht doch nicht sehen.
Ja.
Habe ich natürlich so ein Handout ausgearbeitet, habe mir ein Logo anfertigen lassen, habe einen Probekurs mit Freunden gemacht, um zu gucken, kann ich das überhaupt, wie rede ich frei, ja. Was kann ich zeigen an meinem eigenen Hund zum Beispiel. Ja. Und dann fing es Anfang 22, Ende 22 fing das dann so an mit den ersten Kursen, also dass mich Leute wirklich gebucht haben.
Machst du dann, also bei normalen Erste-Hilfe-Kursen ist es ja so, dass du mindestens, ich glaube, 14 Leute haben musst, damit sich so ein Kurs überhaupt lohnt. Rechnest ja über die BG ab.
Mhm.
Wie ist das bei dir? Sammelst du auch quasi erstmal Anmeldungen oder sagst du zu jedem Einzelnen, ich mache für jeden Einzelnen einen persönlichen Kurs?
Nein, also es gibt die Möglichkeit, ich biete das hier unten im Restaurant an, also wir sind ja hier am Kemnader See, hier ist das Haus Ovenal, da biete ich feste Termine an, die von mir ausgehen. Ansonsten arbeite ich natürlich viel mit Hundeschulen zusammen und biete die Kurse in den Hundeschulen an.
Ja.
Aber man kann mich tatsächlich auch privat buchen und dann komme ich zu einem nach Hause, das aber erst ab 4 Personen.
Ja.
Und ich nehme in allen Kursen grundsätzlich maximal 10 Personen an,
mhm.
weil im schlimmsten Fall oder im besten Fall bringt ja jeder seinen eigenen Hund mit, um an ihm zu üben.
Kommen die auch noch mit?
Und mit 10 Hunden in einem Raum ist es dann schon doch sehr eng.
Ja, die müssen sich auch mögen, ne?
Also. Nicht unbedingt. Also zum Beispiel meiner verbringt die Wartezeit in so einer kleinen Hundebox, damit der entspannt ist und da ein bisschen schläft.
Der Große?
Nee, der Kleine kommt
okay.
mit. Also den Kleinen nehme ich tatsächlich mit und die Leute sitzen schon mit gewissem Abstand zueinander, dass die Hunde nicht die ganze Zeit Kontakt miteinander
ja.
haben und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das relativ gut einschätzen können,
mhm.
welcher Hund dafür geeignet ist und welcher nicht.
Okay, und dann wieso läuft so ein Kurs ab? Also ich sag mal, ich habe immer Erste-Hilfe-Ausbilderschein gemacht mhm. vor 4, 5 Jahren. Da gibt es ja ein Konzept.
Ja?
Ja. Da gibt es ja so ein blödes Konzept, an dem man sich halten muss. Und dann macht man da deine Dinge. Machst du, also sag mal, so stabile Seitenlage. Gibt es sowas beim Hund?
Ja, tatsächlich. Mache ich auch.
Stabile Seitenlage?
Ja. Also auch beim Hund.
Wie sieht die aus? Also, wir müssen das ja jetzt quasi erklären für die Zuhörer.
Also, beim Menschen machst du ja, wenn der dann am Rücken liegt, eine Hand quasi hochkant neben den Kopf. Die rechte Hand legst du unter die Wange,
mhm.
dann nimmst du das linke Bein hoch und drehst ihn auf die Seite, dass wenn er sich übergeben müsste, weil er ist ja bewusstlos, hat aber Atmung, wenn er sich übergeben müsste, dann hat er halt nicht die ganze Kotze im Hals hängen und erstickt da dran.
Das ist korrekt, so. Weil, ne, ABCDE-Schema, ne, A.
Ja, Junge, das ist ja Sanitätsdienst, das weiß ja. ich.
Ja, also aber beim Hund gibt es das tatsächlich auch und man macht das quasi auch nach dem gleichen Schema. Allerdings muss man den Hund nicht so stark dafür verrenken. Also normalerweise liegt der Hund auf der rechten Seite, weil das Herz vom Hund ist genauso wie bei uns Menschen auf der linken Seite.
Ja.
Dementsprechend liegt der Hund normalerweise auf der rechten Seite. Man überstreckt die Beine ein bisschen nach hinten und nach vorne und überstreckt den Kopf und zieht die Zunge raus. Im Normalfall lagert man dabei das Hinterteil höher, indem man dem zum Beispiel eine Decke oder ein Kissen unter den Popo legt.
Mhm.
Es sei denn, es gibt beim Hund eine Ausnahme, nämlich wenn der Hund schlecht Luft bekommt, da muss man den Kopf hochlagern. Das heißt, dann wird anstatt unter den Po die Decke oder das Kissen gelegt, wird dann unter den Kopf gelegt, sodass der Hund besser atmen kann.
Und diese ganzen Informationen, die du jetzt zum Beispiel zu dem Thema stabile Seitenlage gesagt hast, wo hast du die her? Hast du das?
Ich bin hauptberuflich tiermedizinischer Fachangestellter. Also ich habe eine Ausbildung zum tiermedizinischen Fachangestellter und arbeite auch hauptberuflich noch in der Praxis.
Das lernt man dann alles in der Ausbildung?
Wie? Ja, durch die Praxiserfahrung ja. dann halt.
Okay.
Und man besucht natürlich regelmäßig Fortbildung. Also das bleibt nicht aus.
Ja.
Also du arbeitest quasi noch Vollzeit oder
ja.
ist das Teilzeit?
Okay. Nein, ich arbeite Vollzeit in der Tierarztpraxis und mache das tatsächlich nur nebenbei.
Ja. Ja.
Eben dann am Wochenende.
Mhm.
Was kostet so ein Kurs?
Also der normale Kurs kostet für die Hundehalterinnen 85 Euro ohne Essen und Getränke. Wenn ich das jetzt zum Beispiel im Restaurant anbiete, dann wollen die natürlich auch ein bisschen was daran verdienen.
Klar.
Dann gibt es aber auch ein warmes Mittagessen und es gibt Getränke dabei, dann kostet es 120 Euro. Hört sich erstmal viel an, klar verstehe ich. Aber zum Beispiel, wenn ich den Erste-Hilfe-Kurs bei der Konkurrenz buche, kostet der meistens so um die 55 Euro, geht dort 3 Stunden und es gibt nichts zu essen und zu trinken dabei. Bei mir dauert der Kurs 6 bis 8 Stunden.
Ach, okay. Weil, also wie ein normaler Erste-Hilfe-Kurs auch.
Genau, geht, also ja. Es ist tatsächlich wirklich der ganze Tag. Klar, es gibt Pausen, zum Beispiel zum Essen oder damit man auch mal mit seinem Hund rausgehen kann. Was mir aber besonders wichtig war, war zum Beispiel auch der praktische Teil.
Ja.
Also ich meine, es ist was anderes, ob ich etwas theoretisch gelernt habe oder ob ich das auch praktisch anwenden kann.
Aber ich sag mal so eine stabile Seitenlage als Beispiel. Wenn der Hund jetzt nicht gerade bewusstlos ist, macht der da dann immer mit?
Meiner ja. Der kennt das halt nicht anders, ne? Also mit dem darf ich das alles machen, ja. Und auch andere Leute dürfen das mit dem machen.
Okay.
Und ich meine, jetzt so einen Hund auf die Seite legen, das machen wir in der Praxis regelmäßig beim Herzultraschall oder sonst was. Also es ist in der Regel auch kein Problem, den Hund einmal auf die Seite zu legen.
Okay.
Der bleibt wahrscheinlich nicht lange so liegen, aber einmal den Leuten zu zeigen, wie würde ich das machen, funktioniert.
Das ist interessant. Also ich konnte mir ja, als du uns geschrieben hattest, nichts drunter vorstellen. Also klar, erste Hilfe weiß
geht
ich,
weil
das ist.
So,
ja. Aber was machst du, keine Ahnung, bei einem Schäferhund, der so eine spitze Schnauze hat, wie macht man denn da eine Mund-zu-Mund-Beatmung?
Tatsächlich hältst du die Schnauze mit beiden Händen zu, also vorher ziehst du die Zunge raus,
ja.
Damit der Hund sich an seine eigene Zunge nicht verschlucken könnte.
Ja.
Dann hältst du die Schnauze mit beiden Händen zu,
ja.
Und pustest ihm in die Nase.
Das macht Sinn.
Das macht wirklich Sinn.
Und du kannst mit deinen Lippen, also deine Lippen sind groß genug, dass du bei jedem Hund die Nasenlöcher umschließen könntest, so dass es wirklich dicht ist.
Ja.
Und du hast den Vorteil, du siehst es bei einem Hund. Also der Hund ist ein kostoabdominaler Atmungstyp,
ja,
genauso wie wir Menschen. Also der atmet über die Brust.
Sag das Wort nochmal.
Kostoabdominal.
Ja, hab ich mir schon gedacht. Erzähl weiter.
Also der atmet über die Brust und über den Bauch, genauso wie bei uns Menschen. Das heißt, normalerweise siehst du bei einem Hund die Atmung.
Mhm.
Wenn dieser Hund jetzt also nicht atmet und die dann da reinpustest, siehst du aber, wie sich der Brustkorb und der Bauch hebt. Das heißt, du siehst quasi...
Okay, dann du hast direkt einen Effekt, du siehst, ob es funktioniert.
Und du weißt dann auch quasi anhand, wie du es... dass du siehst, wann genug Luft drin ist und wann es zu viel wäre.
Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Wenn du so einen Berner Zen hast und einen Chihuahua, die brauchen wahrscheinlich unterschiedlich starke Luft.
Das stimmt.
Das siehst du dann einfach nur, wenn der Bauch aufgebläht ist, weißt du?
Genau, richtig. Okay, also du könntest so einen Chihuahua auch aufblasen und die Lunge zum Platzen bringen. Das ist natürlich nicht Ziel der ganzen Sache. Wir können das aber an einem lebenden Hund nicht üben.
Ja, nee.
Die Beatmung, also... Es geht leider nicht, aber aufgrund dessen, dass du halt wirklich dein Ergebnis siehst, indem du Luft da reinpustest und es siehst, wie es sich hebt, weißt du, es ist genug Luft drin.
Gibt es
Herzdruckmassage. Herzdruckmassage, danke. Ja.
Die machst du auch wie beim Menschen? Nee, wie bei Menschen nicht.
Nicht wie bei Menschen. Kommt auch da tatsächlich, ist es ein bisschen abhängig vom Hundetypen.
Ja.
Also es gibt Hunde mit einem ovalen Brustkorb und es gibt Hunde mit einem runden Brustkorb.
Ja.
Und dementsprechend unterschiedlich ist da die Wiederbelebung.
Und das machst du auch, beides lehrst du dann wieder mit dem Hund und mit dem
Hund. Genau, also in meinem Handout zum Beispiel auf der letzten Seite ist auch eine Abbildung, wie sieht der Hund aus, welche Brustkorbgröße hat der Hund und dann steht da auch drin, wie man den Hund lagern muss und wir machen das aber auch in der Praxis. Also wir können natürlich jetzt nicht an einem lebenden Hund die...
Ja, wie bei Menschen, kannst du ja auch nicht üben.
Genau, kannst du nicht üben. Es gibt tatsächlich Puppen, muss ich dazu sagen. Für Hunde?
Nein.
Auch. Aber die sind schweineteuer und ich konnte sie mir einfach noch nicht leisten. Irgendwann ist das Ziel der ganzen Sache, dass ich mir so eine Puppe leisten kann, damit man das wirklich einmal gemacht hat. Mittlerweile übe ich es an einem Kissen, damit die Leute zumindest ungefähr wissen, wie weit dürfen sie eindrücken und wie weit sollten sie eindrücken.
Wo kriegt man denn sowas zu kaufen?
Online. Also tatsächlich könntest du dir auch so eine Puppe kaufen.
Gibt es einen Markt für, richtig? Für Erste Hilfe? Für Hunde?
Nein. Also ich kaufe die meisten Produkte, ich verkaufe ja auch Produkte, kaufe ich über die Praxis im Großhandel, einem medizinischen Großhandel, mit einer Großhandelserlaubnis natürlich, aber die Puppen sind tatsächlich online frei verfügbar.
Krass. Ich habe da noch nie was von gehört. Das ist echt richtig
also
krass.
Also ja, doch irgendwie über die, ich hatte mal...
Also ich kann zum Beispiel dazu sagen, in meiner Schule als Ausbildungs- und tiermedizinischen Fachangestellten war selbst die Schule zu geizig, sich diese Puppen zu kaufen. Wir haben ein Stofftier geübt.
Was kosten so Puppen?
Ich glaube, die günstigste, die ich jetzt gefunden habe, kostet 800.
800 Euro?
Ja.
Ja gut, ich weiß nicht, was so eine Menschenpuppe kostet. Ist wahrscheinlich billig, ne?
Ich glaube, die ist fast teurer.
Also es kommt immer darauf an, was du mit der Puppe alles machen wollen würdest. Du kannst auch 6.000 für so eine Puppe ausgeben.
Und dann hast du wahrscheinlich auch, wo du den Herzschlag selber wieder aufpumpen kannst.
Genau,
und
richtig.
Ja.
Aber zum Beispiel sowas brauche ich nicht, weil ich bringe meinen eigenen Hund immer mit zum Kurs oder die Leute haben einen Hund dabei.
Ja.
Und diesen aufgepumpten Herzschlag fühlen ist halt doch schon was anderes als am lebenden Objekt. Also das heißt, jeder darf einmal meinen Hund anfassen oder seinen eigenen Hund abtasten. Ich zeige dann, wo man das findet und dann darf jeder an seinem eigenen Hund mal gucken.
Was sind denn so, kannst du uns mal die ganzen Themen nennen, die du so durchführst?
Ja, also es fängt an, dass ich quasi einmal so ein bisschen erkläre über Impfung, weil ich da halt mir meinen Job zu nutzen mache und die Erfahrung gesammelt haben, dass viele Tierärzte oder Tierärztinnen einfach während so einer Behandlung nicht genug Zeit haben, um die Leute dort vernünftig aufzuklären. Es gibt sinnvolle Impfungen, aber es gibt auch meines Erachtens eben nicht sinnvolle Impfungen. Das kann man im Internet auch nachlesen. Es gibt eine Impfkommission, wo man das nachlesen kann, aber viele Leute machen es halt nicht.
Ja.
Und deswegen erkläre ich den Leuten das am Anfang im Kurs. Ich bitte die auch immer, den Impfausweis mitzubringen und erkläre denen quasi, was die einzelnen Buchstaben auch bedeuten, um zu wissen, welche Impfung für was steht.
Ja.
Dann reden wir so ein bisschen über Parasiten natürlich, Würmer, Zecken, Flöhe, ist halt Standard.
Mhm.
Und dann fangen wir an mit dem Alphabet. Das heißt, wir fangen mit A wie Augen an und behandeln dann quasi sämtliche Erkrankungen, die es so für die Augen gibt, die ich auch, wo ich privat vielleicht was gegen machen kann.
In dem Erste-Hilfe-Kurs?
Ja,
okay.
Deswegen dauert es halt leider auch
so lange.
Ne?
Ja, was heißt leider? Ist ja eigentlich ganz gut. Je mehr du weißt für dein Tier, desto besser ist das Tier.
Ja,
ne?
Und enden tun wir dann bei der Wiederbelebung. Dazwischen gibt es dann Pfotenverband, dann gibt es dann Knochenbrüche, Verrenkungen etc.
Ja, krass. Finde ich irgendwie cool. Also.
Ich finde das auch cool, weil viele holen sich einfach ein Tier und haben gar keine Ahnung. Und informieren sich auch nicht. Und dann rennen sie wegen jedem Pups halt irgendwie.
Ja, das kommt halt immer drauf an, wenn du jetzt Fische holst, dann musst du jetzt auch keine Wiederbelebung.
Von Katzen oder Hunden.
Wobei, es gibt auch Tiere extra für Kois, ne? Also die fahren nur rum und gucken sich Kois an.
Wahrscheinlich verdienen die aber auch 7.000 Euro im Monat.
So Kois ist halt nicht so günstig, ne? also ich meine, Erste Hilfe bei Menschen ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema.
Ja.
Es muss in jedem Betrieb einen Ersthelfer geben. Dann jeder macht den Erste-Hilfe-Kurs für seinen Führerschein. Und ich finde es eigentlich schade, dass es so wenig bedacht wird bei Hunden. Wobei ich mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, selbst bei Kindern. Also ich kenne kaum Eltern in meinem Umfeld, die nicht einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder extra gemacht haben.
Ja.
Und beim Hund denkt komischerweise irgendwie niemand daran. Oder viele wissen es, glaube ich, auch einfach nicht, dass es das gibt.
Also ich glaube, es ist beides. Also ich habe jetzt auch, wir haben immer Katzen gehabt, ne? Und ich habe jetzt auch noch keinen Erste-Hilfe-Kurs für Katzen gemacht oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Wahrscheinlich gibt es das.
Rein theoretisch könnte ich das ja auch machen und wir besprechen auch viel über Katzen und die Produkte, die ich zum Beispiel anbiete, sind auch immer für Hunde und Katzen.
Ja.
Es ist nur relativ schwierig, mit einer Katze zu kooperieren.
Ja, das stimmt. Die haben so ein bisschen eigenen Sinn.
Genau. Also wenn die Katze das nicht will und du deren Pfotenverband anlegst, ich glaube, dann hast du größere Probleme als deine Katze.
Dann kannst du auch wieder einen Handverband anlegen, nachdem du den Pfotenverband versucht hast.
Ja. Kannst du kombinieren dann erst die Kurse für Mensch und Katze.
Ja, also ich meine, es gibt mittlerweile tolle Katzentrainer, Katzentrainerinnen, mit denen man so ein bisschen Kooperationssignale üben kann. Zum Beispiel die Katze lädt irgendwo ihre Nase drauf und in der Zeit, während die Katze ihre Schnute quasi auf den Wunschgegenstand legt, darf ich mit dieser Katze alles machen und sie lässt sich das in dem Moment gefallen, kann aber jederzeit den Kopf quasi wieder wegnehmen, wenn sie keinen Bock mehr darauf hat.
Mhm.
Aber das ist halt eine lange Trainingssache und dann bin ich auch immer darauf angewiesen, dass die Katze jetzt gerade Lust hat zu kooperieren.
Aber das ist doch bei Hunden auch so, oder nicht? Gibt es nicht Hunde, die einfach auch keinen Bock haben?
Ja, natürlich gibt es das. Wobei man dazu sagen muss, die meisten Hunde sind sehr gut bestechlich mit Leckerchen etc.
Ja.
Das macht das Training deutlich leichter.
Ja, okay.
Also ich kenne keine Hundeschule, die nicht auch zum Beispiel Medical Training anbietet für den Tierarzt etc. Und du hast bei einem Hund natürlich deutlich leichtere Möglichkeiten, den alleine auch zu fixieren, als bei einer Katze.
Ist das so?
Ja.
Wieso?
Also setzt du einem Hund einen Maulkorb auf, kann er dich ja zumindest mit dem Maulkorb nicht mehr beißen.
Das stimmt.
Versuch mal, einer Katze einen Maulkorb aufzusetzen. Das funktioniert nicht. Und selbst wenn es funktionieren würde, hätte die noch vier starke Krallen, mit denen sie sich übel verletzen kann.
Ja, das stimmt.
Oder ein Hund hat immer ein Halsband um. Selbst wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und ich möchte an die Hinterbeine, binde ich den möglichst eng um eine Laterne und kann zumindest an den Hinterbeinen machen, was ich möchte, weil der Hund kann sich nicht umdrehen und kommt an mich dran.
Ja, okay. Ja, stimmt. Bei Katzen ist das anders.
Ja. Und zumindest ist es auch für die meisten Hunde ein großer Unterschied, ob der Tierhalter oder die Tierhalterin das jetzt macht, also eine Vertrauensperson, oder ob ich mit dem Hund zum Tierarzt gehe. Also den meisten Hunden fällt es leichter, sich solche Sachen von den eigenen Besitzern gefallen zu lassen, als jetzt zum Beispiel von einem Fremden.
Ja gut, aber das ist ja natürlich bei Menschen ja auch nicht anders. Du gehst ja auch lieber zu deinem Partner oder sonst wohin, wenn du irgendwas hast, keine Ahnung, als bevor du zum Arzt rennst. Ja, du musst mir nicht das Mikro zeigen, Pascal, ich kenne unser Mikrofon.
Ja, warum redest du dann daran vorbei?
Ja, weil du da so links vor mir sitzt.
Ja.
Ja, gibt es da Voraussetzungen für, dass du diesen Erste-Hilfe-Kurs oder dass man Erste-Hilfe-Kurse anbieten darf? Oder kann man einfach sagen, ich mache das jetzt?
Rein theoretisch dürftest du das einfach so machen, du machst das jetzt. Also auch du, ohne jegliche Berührungspunkte mit irgendeinem Hund oder sonst was, dürftest vom Gesetz her diese Erste-Hilfe-Kurse anbieten. Also es ist in keinster Weise geschützt, deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch so viele schlechte. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ich bin mit den meisten oder mit allen, die ich mir angeguckt habe, bin ich wirklich nicht einhergegangen und dachte mir, boah, das ist wirklich nützlich.
Ja.
Deswegen wollte ich was Eigenes auf die Beine stellen, aber bei mir ist es jetzt was anderes durch die Berufserfahrung und eben dadurch, dass es vom Veterinäramt auch so abgenommen ist, darf ich ja auch Fortbildungsrechnung, also Fortbildungsbescheinigung ausstellen für Leute, die beruflich mit Tieren arbeiten.
Was für Fortbildung, also dieser Erste-Hilfe-Kurs
meinst du? Genau, also die kriegen auch einen ganz normalen Erste-Hilfe-Kurs, aber so ein Hundetrainer braucht ja auch im Jahr ein paar Fortbildungsstunden und kann die dann quasi als Fortbildung einreichen.
Ah, okay.
Ah, das ist gut zu wissen.
Ich habe den Kurs zum Beispiel für eine Hundetagesstätte gemacht, mit den Leuten, die dort in der Hundetagesstätte arbeiten, damit die eben wissen, was sie im Ernstfall machen könnten.
Ja, interessant.
Ich finde das gut. Also, das ganze Konzept dahinter.
Das Konzept
ist auf jeden Fall gut. Weil halt so viele Dullis halt auch, ne? Das muss man ja leider mal so sagen.
Bitte?
Dullis.
Ja.
Es gibt viele Dullis, die dann auch einfach keine Ahnung haben und sagen, die sind die besten, zum Beispiel jetzt Hundetrainer oder so. Und dann siehst du sie, ich hab da so ein paar Kandidaten, die stehen bei mir mal vor der Tür. Der Typ hat auch absolut, also weiß ich nicht, wie der mit Hunden umgeht. Und dann stehen aber 14 Leute und gucken sich das ab.
Finde ich einfach ein Unding. Die Frage ist ja, also hast du denn, also wenn du dir einen Hund holst, hast du da, dein Hund drückt mich gerade übrigens sehr zur Seite, komm her.
Es tut mir sehr leid.
Alles gut. Musst du musst du zur Hundeschule gehen oder ist das freiwillig, wenn man sich einen Hund holt?
Du musst nicht zur Hundeschule gehen. Also es gibt ein einziges Bundesland in Deutschland, ich glaube das ist Baden-Württemberg, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es diesen Hundeführerschein, den man rein theoretisch machen müsste. Aber in allen anderen Bundesländern musst du gar nichts machen. Also du kannst es dir aussuchen, ob du mit deinem Hund in die Hundeschule gehst oder nicht. Und ich würde das auch immer empfehlen, wenn man sich einen Welpen holt oder so, alleine für die Sozialkontakte. Ja. Ich bin ganz ehrlich, es gibt auch genug doofe Hundehalter oder Hundehalterin, die nicht genug nachdenken, ihren Hund unangeleint an jeden Hund rennen lassen. Und dann wird der Hund gemobbt oder so von anderen Hunden, wird eventuell anders doof behandelt. Das möchte ich meinem Hund zum Beispiel jetzt nicht zumuten immer, bevor der nicht souverän genug ist mit anderen Hunden. Und dafür geht man zum Beispiel in die Hundeschule.
Also auch für soziale Kontakte und so weiter, um das Sozialverhalten zu lernen.
Genau, richtig. Und ich meine, für einen Hund, also ich habe jetzt zweimal die gleiche Rasse, ne? Ist jetzt nicht so kritisch, aber es ist was völlig anderes, ob da jetzt der Golden Retriever vor dir steht oder der Mops.
Warum?
Hunde sind Rassisten.
Ehrlich?
Ja. Übertrieben. Also ein Hund, der noch nie einen Mops gesehen hat, findet einen Mops erstmal wahnsinnig gruselig. Ne? Ich meine, die schnarchen so komisch, die atmen schlecht und die benehmen sich auch völlig anders. Akitas zum Beispiel haben vom Gesichtsausdruck fast keinerlei Emotionen. Die gucken immer gleich. Es ist super schwierig, einen Akita richtig einzuschätzen, was der jetzt gerade will. Ist der jetzt gut gelaunt, ist der schlecht gelaunt?
Ja, okay. Also, dass Hunde Rassisten sind, wusste ich nicht. Krass. Wie gehst du denn damit um, wenn du Hunde im Kurs hast, die, wie sagt man das denn? Man sagt ja nicht mehr Kampfhunde, ne? Aber so Hunde, die, wie sagt man das denn? Ich kenne mich mit Hunden nicht
Kampfhunde.
Aus.
Kampfhunde. Was meinst du denn? Meinst du jetzt so Pitbulls oder so?
Pitbull. Es gibt Kampfhunderassen, natürlich.
Doch, die heißen, nennt man die immer noch so, ja?
Ja, also warum sollte man die anders nennen? Das sind ja nur mal Rassen, wobei ich kein Freund bin von diesen Rassevorurteilen. Ich meine, der Pitbull kann genauso lieb sein wie der Golden Retriever. Man muss halt nur mit ihm arbeiten.
Ja.
Und der Goldie kann genauso böse sein wie der Pitbull.
Ja.
Ist das so?
Ja.
Klar. Die sind immer so faul und liegen rum, oder nicht?
Nein, nicht alle. Also ich kann aus Praxisbeispielen auch von Golden Retriever erzählen, die ich am liebsten zerfleischen würden.
Ehrlich?
Ja.
Ich dachte, die sind von Natur aus einfach faul. Und
das ist das, was man der Rasse nachsagt, dass sie sehr kinderfreundlich sind, sehr sozial verträglich und so. Und es trifft auch auf viele dieser Rasse zu. Deswegen gibt es dieses Vorurteil. Mhm. Aber ich sage gerne Vorurteil, weil es sind halt Rassevorurteile. Für mich ist ein Hund ein Individuum und das eine Individuum hat mit dem anderen Individuum nichts zu tun.
Ja. Ja, stimmt wohl. Wie gehst du denn dann mit Kampfhunden um oder mit aggressiven Hunden, die im Kurs sind? Hast du das schon erlebt?
Also tatsächlich hatte ich bis jetzt erst einmal den Fall, dass ich wirklich einen, ja, sag ich mal, aggressiveren Hund dabei hatte. Hatte aber den Vorteil, dass ein kleiner Spitz war. Wenn der dich jetzt beißt, tut das nicht ganz so weh. Ist aber auch doof für den Hund. Also dann empfehle ich den... Okay, das ist jetzt unangenehm. Mein Hund musste einmal anschlagen, weil irgendeiner scheinbar am Tor vorbeigeht, der hier nicht lang gehen soll. Nein, also der Hund hat mich auch tatsächlich gebissen, wenn ich ihn angefasst habe.
Okay.
War jetzt nicht ganz so unangenehm, aber mit solchen Hunden üben wir dann zumindest nicht praktisch in dem Kurs.
Ja.
Aces.
Ist nicht schlimm, lass dich doch bellen.
Also mit solchen Hunden kann ich dann in dem Kurs praktisch an denen nichts vormachen, weil das ist für den Hund stressig, das ist für mich auch doof oder kann gefährlich werden, jetzt bei einem Spitz vielleicht nicht, aber für den Hund ist es auf jeden Fall Stress pur.
Ja,
es gibt aber die Möglichkeit, in jedem Kurs gibt es meine Handynummer, es steht auf meiner Visitenkarte überall, dass die Leute praktisch mit ihren Hunden zu Hause üben und mir zum Beispiel Übungsvideos zukommen lassen oder man sich verabredet für ein Videotelefonat, dass die Hunde das entspannt zu Hause mit ihrem Besitzer machen können und ich mir das quasi online einfach angucke und dann sage, was man anders hätte machen können.
Mhm.
Und ich zeige es ja zumindest einmal an meinem Hund und sie dürften es auch einmal an meinem Hund machen, sodass sie es schon mal zumindest einmal praktisch gemacht haben.
Wie kriegst du das denn hin, dass das deinen Hund nicht stört, dass andere Leute daran rumspielen?
Training,
einfach nur?
Also den habe ich von Welpen an.
Ja.
Und der war von Welpen an dabei, quasi bei diesen Erste-Hilfe-Kursen.
Okay.
Der hat gelernt, dass jeder Mensch den anpackt. Am Anfang wurde das natürlich positiv bestätigt. Das heißt, jeder Mensch hat dem erstmal Kekse gegeben. Von daher findet der Menschen erstmal grundsätzlich toll.
Ja.
Und ich habe natürlich mit dem zu Hause geübt, dass ich das machen darf. Nimm den regelmäßig mit in die Praxis, dass auch mein Tierarzt das mal mit dem übt oder meine Kollegin. Und ja, so hat sich das entwickelt, dass eben andere Leute das mit ihm auch machen dürfen.
Okay.
Es ist natürlich immer mit einem kleinen Kommando hinterlegt oder so, dass ich dem jetzt zum Beispiel sage, Ohren oder so. Und dann da weiß er, was kommt.
Ja, okay.
Und dann darf jeder dem an die Ohren anfassen.
Wie viele Kurse hast du jetzt schon gemacht oder im Durchschnitt machst du? Im Monat oder im Jahr, weiß ich nicht.
Normalerweise versuche ich es oder es fängt jetzt mittlerweile erst richtig besser an, würde ich sagen. Also es ist natürlich so ein Aufbau, ne? Also
im ersten
Jahr hatte ich, glaube ich, 3 Kurse, weil mich einfach niemand kannte. Und mittlerweile ist es so, dass ich quasi jeden Monat mindestens einen Kurs gebe.
Ja.
Der Sommer ist deutlich besser. Gerade jetzt, wenn man auch draußen auf Hundeplätzen sein kann, es regnet nicht, die Leute haben Bock, irgendwas zu machen. Dann gebe ich auch mal in so einem Monat auch 4 Kurse.
Okay.
Und habe aber dann auch wieder einen Monat, wo ich keinen Kurs gebe. Zum Beispiel im Dezember, rund um Weihnachten.
Ja.
Die Leute haben alle nicht so viel Geld, sparen für Weihnachtsgeschenke.
Ja, klar. Erinnerst du dich an deinen ersten Kurs?
Ja.
War der gut? Für dich?
Also für mich persönlich, von meinen Ansprüchen war der nicht gut genug.
Ja.
Deswegen habe ich den ersten Kurs ja auch nur mit Freunden gemacht, um mal zu gucken.
Dann meine ich den ersten Offiziellen.
Den ersten Offiziellen, der war viel, viel besser, wirklich. Also es ist, man muss sich erstmal selber so zurechtfinden. Und ich habe im ersten Offiziellen konnte ich schon viel, viel freier reden. In meinem Übungsvortrag habe ich viel abgelesen. Das war natürlich nicht so geil, ne?
Ja, okay.
Also ich habe da auch schon praktische Übungen gemacht und da war dann auch ein Fotomann dabei, der hat Fotos gemacht für meine Website, die irgendwann hoffentlich mal online kommt.
Mhm.
Also es ging schon, aber es wird mit der Zeit immer besser und ich werde vor allem mit der Zeit immer schneller. Also am Anfang ging so ein Kurs locker 8-9 Stunden, weil ich mich selber so ein bisschen quasi fokussieren musste, die richtige Reihenfolge finden musste und mittlerweile geht das deutlich flüssiger.
Gibt es in so einem Kurs, also wenn du dann ja im schlechtesten Fall oder besten Fall, wenn man sehen will, 10 Hunde plus dein Hund, richtig?
Ja.
Gibt es da auch so Störfaktoren, wo du dann sagen musst, wirklich zu einem Teilnehmer, tut mir leid, aber du musst gehen, das geht nicht?
ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
Ja.
Deswegen sagte ich vorhin, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Hundehalter ihre Hunde sehr gut einschätzen können.
Ja.
Und der Kurs ist bis auf ein paar Ausnahmen unterteilt in den Theorie- und in den praktischen Teil. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel im Haus Overnight mache, bis zur Mittagspause ist auf jeden Fall nur Theorie.
Mhm.
Das heißt, die ersten paar Stunden müsste der Hund ja gar nicht da sein.
Ja, okay.
Und dann gibt es zum Beispiel Leute, oder wenn die Leute mir das vorher sagen, dass der Hund so lange nicht ruhig halten kann, ich würde aber gerne praktisch was mit dem üben und ich glaube auch, der lässt sich das gefallen, dann fragen die den Ehemann oder die Ehefrau, dass sie den Hund vielleicht einmal noch kurz vorbeibringen.
Mhm.
Für die praktischen Übungen.
Okay.
Ich hatte einmal einen Ridgeback-Rüden, der war schon sehr präsent in seiner Ausstrahlung.
Also bei mir musst du darauf achten, vielleicht auch für die Zuhörer, ich habe keine Ahnung, was diese Hunderassen, ich kenne okay. Mops und ich kenne Schäferhund.
Der Ridgeback ist sehr, sehr groß, braun, kurzhaariges Fell, gezüchtet für die Löwenjagd eigentlich mal.
Für die Löwenjagd?
Ja.
Ein Hund. Sind das ja. Die mit dem quasi Pfeil auf dem Rücken?
Genau,
dem,
richtig.
Ja, ja.
Ja.
Ja, Junge.
Löwen, richtige Löwen.
Ja,
ja. Ja. Die sind.
Was ist denn das für ein Hund?
Schöne
eine
Hunde.
Afrikanische Hunderasse.
Ja, die sind schön.
Ja, aber.
Die sind schön, ja. Löwe? Und ich kenne auch wirklich, also um Gottes Willen, ich kenne richtig viele Ridgebacks, die sind toll erzogen, mit denen kann man alles machen. Das war halt ein unkastrierter Rüde, der war sehr präsent in seiner Ausstrahlung. Und eine verwandte Ridgeback-Hündin von ihm war mit dabei und er hat natürlich nur versucht, sie irgendwie so ein bisschen zu beschützen oder so. Und es war okay. Also er hat keinen, die Hunde haben ja Abstand miteinander, er hat keinen Hund angegriffen. Aber ich glaube, hätte ich nicht genug drauf aufgepasst oder hätte ich das nicht gesehen und ich hätte mehr Hundekontakt zugelassen, hätte das brenzlig werden können. Ist es aber nicht.
Ich bin immer beim Löwen. Ein Hund, der Löwen jagt.
Ja.
Ein Löwe ist riesengroß und schwer.
Ja.
Der Hund nicht, oder?
Der Hund ist auch groß.
Ja.
Doch, sehr groß.
Okay.
Mhm. Es gibt Hunde, die jagen Bären.
Ach, du bist auch so ein Bär. Ehrlich jetzt? Hunde, die Bären jagen?
Ich kenne keine Rasse, die dafür gezüchtet ist, Bären zu jagen. Aber ich kann dir zum Beispiel von meinem Hund sagen, wenn er jetzt einen Bär sehen würde, der würde jetzt nicht heulend wegrennen.
Nee.
Der würde es also, drauf ankommen lassen auf die Konfrontation.
Richtig jagen nicht, aber es gibt halt
riesige Hunde. Und es ist ja ein Unterschied, ob der Hund bis zum Ende jagt oder ob es eine reine Hetzjagd ist zum Beispiel. Ja. Also, dass der Hund ja, dem Beutetier hinterher rennt und es irgendwie einkesselt oder sowas, dann hat er ja im Prinzip keinen Kontakt damit. Aber wenn du jetzt einen Hütehund bei der Arbeit anguckst, die Australian Shepherds sind dafür gezüchtet, Kühe zu hüten. Ich meine, wenn dich so eine Kuh tritt, dann ist der Hund Matsche. Und der beißt den auch in die Hinterbeine und rennt den hinterher. Also.
Ich weiß von der Arbeitskollegin, die hat oder hatte, wie heißen denn diese türkischen
Kangal?
Kangal.
Ja. Die sind auch groß.
Die sind auch groß, ja.
Und die sind auch Hütehunde, ne?
Sind auch Hütehunde, genau. Ja.
Und die hat auch gesagt gehabt, da.
Also sind Herdenschutzhunde keine richtigen Hütehunde. Also die hüten nicht das Vieh selber, sondern beschützen die Herde vor Angreifern. Das heißt, wenn jetzt ein Wolf kommt oder so und ein Schaf reißen will, greift der Kangal den Wolf an.
Die hat erzählt gehabt, wenn der Postbote geht nicht auf ihr Gelände. Der Hund lässt den nicht drauf. Der kann machen, was er will. Der kommt da nicht drauf. Das weiß ich nicht.
Das ist die ursprüngliche Aufgabe von Kangal. Dafür wurde der gezüchtet. Und ich kann dir sagen, es gibt in der Türkei, wenn du in der Türkei Urlaub bist, gibt es viele Haushalte mit dem Kangal. Und da soll der eben auch genau diese Aufgabe erfüllen. Der soll Haus und Hof bewachen.
Und das machen die.
Das machen
die. Bis zum Ende.
Ja.
Sind die aggressiv, ja?
Also das noch nicht mal. Also klar, wenn du dem nichts tust oder nicht auf das Grundstück willst, tut er dir auch nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass du mit dem Kangal nicht rausgehen kannst und der würde dich anfallen.
Ja.
Aber wenn du halt in sein Territorium eindringst oder an sein Vieh willst, dann ist er dafür gezüchtet, seine Aufgabe zu übernehmen, das Vieh zu schützen. Und das tut er bis zum bitteren Ende. Das ist scheißegal. Also wenn der Wolf sich wehrt, wehrt sich der Kangal auch. Für wen es am Ende gut ausgeht, ist häufig Zufall.
Okay.
Und ist wild, ne? Das wird man krass, alles lernen, ne?
Ja, das ist krass. Ja, wie gesagt, ich kenne Schäferhunde. Ich halt gesehen habe ich Schäferhunde, die Golden Retriever, Mops. Das sind für mich.
Jetzt ein Australian Shepherd.
Ja. Ich glaube auch, meine Cousine hat auch so einen. Meine ich.
Okay,
also zumindest sieht er ähnlich aus, aber die.
Border Collies oder so sehen sehr ähnlich. Könnte auch ein Border Collie gewesen sein.
Kann sein, ich weiß das nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Machst du sowas auch im Erste-Hilfe-Kurs? So ein bisschen erzählen, was welche Rasse
was,
so.
Was ich auf jeden Fall mache, ist immer, wie näher ich nämlich mit einem Hund. Also.
Ist das bei jedem Hund gleich?
Ja. Also okay. Für einen Hund, deswegen gibt es dieses Problem mit der Leinenaggressivität, was viele Leute haben. Ein Hund würde niemals geradeaus auf eine Person zugehen und dem in die Augen schauen. Also das, was wir Menschen machen, ist aus Hundesicht vollkommen falsch. Dieses von oben herab dann noch, oh, du bist aber ein Feini oder so.
Ehrlich? Das macht man nicht?
Das ist für einen Hund eine total Bedrohungsgeste.
Oh.
Das finden die richtig kacke.
Und wie geht man dann?
Also zumindest einen Hund, der hündisch kommuniziert noch. Klar, es gibt ganz viele Hunde, die haben gelernt, okay, die Menschen sind ein bisschen plemplem. Das heißt nichts Böses. Dann haben die das aber irgendwann gelernt, dass das für die nicht böse ist. Ein Hund, der das nicht weiß, der findet das erstmal kacke und gruselig. Genauso wie wenn ich jetzt mit einem Hund spazieren gehe und der trifft einen anderen Hund, dann laufen die hier an der Leine erstmal geradeaus direkt aufeinander zu und bedrohen sich gegenseitig.
Okay.
Das finden die Hunde kacke. Also normalerweise würden die einen Riesenbogen um sich laufen, sich erstmal von hinten langsam beschnüffeln und dann ist das auch okay.
Wie gehe ich denn jetzt, der mit Hunden keine Berührungspunkte hatte in seinem Leben, großartig, auf einen Hund zu?
Also wir machen das in der Praxis oder ich in meinen Kursen mache das auch immer so, ich hocke mich auf den Boden, mache mich also schon mal kleiner und dadurch weniger gefährlich und drehe dem Hund die Seite zu. Also irgendwie die linke oder die rechte Schulter.
Okay.
Das heißt, ich bin für den Hund erstmal keinerlei Gefahr, ich gucke den nicht an, ich bin überhaupt nicht bedrohlich. Dann haben wir den Vorteil, dass Hunde von Natur aus sehr, sehr neugierig sind. Das heißt, wenn der Hund Bock hat, kommt er von alleine und schnüffelt mal an dir. Und dann merke ich, okay, ist es okay für ihn, er sucht selber Kontakt und dann fange ich an, dass ich den anfasse oder so, ja.
Also es ist wirklich so, wenn man Hunden in die Augen starrt, ist das ein Zeichen von...
Ist eine Bedrohungsgeste.
Und dann überlegen, ob die giftig werden oder nicht.
Genau.
Dann machst du, bei Katzen machst du das, glaube ich, auch nicht, ne? So tief in die Augen gucken ist auch immer ganz gefährlich.
Ja. Das kommt drauf an, wenn deine eigenen Katzen
sind. Natürlich, wenn mein Hund jetzt auf der Couch sitzt und ich mich vorn über dem beuge und den auf die Nase küsse oder sonst was, ist das für den kein Problem. Aber wenn das ein fremder Mensch machen würde, wäre das halt was anderes. Mhm.
Also, hast du da was gelernt?
Kein Hund holen.
Also dieses, ich weiß nicht, warum Menschen dazu neigen, also ich habe das jetzt von Eltern höre ich das ganz oft, dass sie in den Kinderwagen starren und die Kinder einfach anfassen und bei Hunden ist es leider genau dasselbe. Also gerade wenn man einen kleinen Hund, wie viele Leute, wenn man einfach durch die Stadt geht und kommt an, oh, das ist aber ein Süßer, darf ich den mal streichen, haben aber schon die Hand quasi am Mund. Oder also die meisten Leute fragen gar nicht. Jetzt habe ich den Vorteil, ich habe zwei schwarze Hunde, das wirkt für die meisten schon okay, gruselig, großer Hund, gehen sie nicht dran. Aber gerade bei kleinen Hunden passiert das sehr, sehr häufig, dass die eben von klein auf von fremden Menschen bedrängelt werden und irgendwann davor richtig Angst haben.
Ja, wobei das mache ich auch immer, wenn ich mal einen Hund streicheln will. Ich mag ja Hunde an sich, wenn das nicht meine sind. Frage ich auch den Besitzer erstmal, was für ein Hund ist das, Mann oder Weib? Und dann beißt der... Und dann kommt, mein Hund beißt nicht. Beißt er sicher nicht? Nee, der macht nichts. Na gut. Und dann gehe ich auch langsam in die Hocke. Und dann wirst du meistens umgehauen von dem Tier. Weil, also so ein Mops nicht, aber hier so ein Deiner hier, der wird mich wahrscheinlich auch umhauen, wenn ich in der Hocke bin.
Ja, also meiner ist sehr, sehr freundlich tatsächlich. Also der springt auch an dir hoch, aber ohne dich dabei zu berühren oder irgendwie anderweitig, sondern er würde dir jetzt nicht sofort durchs Gesicht schlabbern. Der lässt sich erstmal streicheln, geht ein bisschen auf Abstand. Also der ist wirklich sehr feinfühlig und sehr, sehr nett dabei.
Ja.
So dieses, was du wahrscheinlich meinst, und so die Goldies oder Lubbies, die sehr, sehr hibbelig sind, direkt auf einen drauf springen, einen durchs Gesicht schlabbern. Aber das ist halt auch schon wahnsinnig respektlos, ne?
Ja, das stimmt, aber
Boxer können halt auch ganz gut.
Ja?
Ist schön.
Meiner ist da doch deutlich respektvoller und natürlich, wenn du den jetzt die ganze Zeit kraulst oder du sitzt hier die ganze Zeit, kommt der irgendwann langsam an dir hochgeklappert und schlabbert dir vielleicht mal durch die Ohren, aber das ist eben sehr respektvoll. Der wird dir jetzt nicht einfach ins Gesicht springen, die Ohren schlabbern.
Okay. Interessant. Gibt es denn Sachen allgemein, weil, wie gesagt, wir beide haben ja keine Ahnung von dem, also mittlerweile jetzt schon nach dem Gespräch, aber vorher, was man so noch erzählen kann. Deswegen haben wir da wenig Fragen.
Ja, also die meisten Unfälle, die einem so begegnen, sind von Besitzern oder Besitzerinnen selber verursacht. Oder viele. Zum Beispiel, gerade wenn man einen Labrador hat, der neigt halt dazu, gerne irgendwas zu apportieren. Wenn ich mit dem jetzt draußen im Wald bin, was ist es da? Häufig das Stöckchen. Es gibt üble Stockverletzungen beim Hund. Also
egal, wenn die da reinbeißen oder was?
Das ist das eine, die kauen natürlich darauf rum und dann ist es so, dass sie den Stock natürlich genau dort zerteilen, wo die Zahnreihen sind und dann bleibt das bleibt der Stock zwischen den Zehen einfach hängen. Im Obergaumen oder im Untergaumen. Den Hund stört das. Du kriegst das mit bloßer Hand aber auch wirklich schlechter wieder raus, weil es wirklich halt festhängt.
Ja.
Und will mit der Pfote da dran, reißt sich den ganzen Gaumen auf, kratzt sich den ganzen Gaumen auf, die Zunge verheddert sich da drin. Das ist das eine, was passieren kann. Das, was die Menschen dann noch machen, ist mit dem Stöckchen werfen.
Das sollte man nicht machen?
Nein, wo spiele ich denn mit dem Stock? Meistens irgendwie auf dem Feld oder im Waldboden. Wenn der Boden weich ist, bleibt der Stock gerne mal darin hochkant stecken.
Okay, verstehe, ja.
Jeder, der einen Hund hat, weiß, dass Hunde nicht so geil bremsen können. Also ich kenne keinen Hund, der nicht mal vor ein Tischbein gelaufen ist, vor ein Stuhlbein oder sonst was. Wenn dir das aber beim Stock passiert, rennt der im schlimmsten Fall volle Kanne in den Stock und spießt sich selber auf.
Ja.
Es gibt mittlerweile tolle Alternativen, so Gummistöcke, die sehen immer aus wie Sexspielzeug.
Okay.
So Dildos, ich habe welche oben, kann ich euch gleich mal zeigen. Sieht wirklich ein bisschen lustig aus, ist aber eine gute Alternative, weil die eben nicht im Boden stecken bleiben.
Ja.
Bällchen spielen.
Nicht gut?
Überhaupt nicht gut. Also wenn man jetzt Hundetrainer fragen würde, ist das wieder so ein Suchtpotenzial. Aber darum geht's mir gar nicht. Gerade Tennisbälle oder so, die haben diesen komischen Belag. Und jeder Ball-Junkie macht sich seine Zähne kaputt. Also es agiert wirklich wie Schleifpapier und die reiben sich die Zähne komplett daran ab.
Okay.
Also es gibt Hunde, die haben keine Zähne mehr. Da liegt der Zahnnerv komplett frei, weil die sich den Antennisbällen die Zähne abgeschliffen haben.
Weil die den so zerfleddern und dadurch...
Die kauen darauf rum und dieser Belag ist wie quasi Schleifpapier. Also es ist so scharfkantig, dass sie sich die Zähne daran abschleifen.
Krass.
Und das sagt ja auch keiner, ne?
Nein, und es gibt Tennisbälle überall zu kaufen. In jedem Fressnapf kann man Tennisbälle kaufen, obwohl es Teufelszeug ist.
Aber das müssten die bei Fressnapf theoretisch auch wissen, oder?
Oder? Weiß ich nicht. Also rein theoretisch, wenn ich eine Einzelhandelskaufmann-Ausbildung mache, lerne ich ja über Tiere erstmal nichts. Und dann ist das egal, ob ich im Rewe-Markt arbeite oder bei Fressnapf an der Kasse.
Ja, ja, das stimmt.
Es gibt viele Dinge bei Fressnapf oder bei diesen großen Läden, die man kaufen kann, die man aber nicht kaufen sollte.
Ja, okay.
Das wissen die Leute aber nicht. Und wenn denen das keiner sagt.
Was wäre denn noch so ein großes Ding, was man vielleicht nicht unbedingt kaufen sollte? Jetzt eins noch zusätzlich wäre vielleicht noch.
Tragende Knochen.
Was ist denn tragender Knochen?
Zum Beispiel Beinknochen.
Ach so, okay.
Also
echte Knochen meinst du?
Echte Knochen, ja klar. Also ich meine, Hunde kriegen zum Beispiel Hühnerhälse oder sonst was. Natürlich kriegen die echte Knochen, an denen sie rumkauen. Man kriegt aber häufig per Fressnapf tragende Knochen wie Rehbeine oder sonst was. Und quasi alles, was über einem Kaninchen hinausgeht, von diesen Beutetieren sollte man keine tragenden Knochen verfüttern, weil die Knochen zu hart sind.
Da machen sie die Zähne mit kaputt.
Ja,
dann wieder.
Es entstehen so Mikrorisse in den Zähnen, in denen sich dann natürlich besonders Bakterien, Keime etc. ansiedeln und es dann zur Zahnfleischentzündung kommt.
Das machst du auch im Erste-Hilfe-Kurs?
Ja.
Oder das weißt du? Okay. Also machst du ja schon mehr als Erste-Hilfe.
Genau. Also
ja schon
richtig, so ein Kurs, wie ich aus Zecken oder Flöhe, ist jetzt nicht unbedingt eine Erste-Hilfe-Maßnahme, Impfung auch nicht. Aber mir ist es wichtig, Leute aufzuklären.
Ja.
Also denen ein bisschen mehr Sicherheit mit auf den Weg zu geben. Und ich meine, warum soll ich mein fachliches Wissen, was ich in der Praxis habe, nicht auch nutzen, um das in den Kurs zu verbreiten?
Ja.
Den Menschen ist nicht geholfen, wenn ich in einem Erste-Hilfe-Kurs sage, fahr damit zum Tierarzt, fahr damit zum Tierarzt, fahr damit zum Tierarzt. Sondern es geht ja auch darum, dass sie ein, zwei Dinge vielleicht selber zu Hause machen und einfach selber für sich entspannter werden und nicht mit jeder Kleinigkeit zum Tierarzt fahren.
Das ist ja immer die Frage. Du hast ja auch, wenn du deinen Führerschein machst oder im AFA arbeiten, einen Erste-Hilfe-Kurs machst, lernst du ja Erste-Hilfe. Wenn ich aber dann mit einem Kumpel von mir, der ist Sanitäter, spreche, dann sagt er, ja, das ist nicht gut, weil du da in der ersten Hilfe lernst, weil das nicht richtig ist. Also,
jein.
Ja, also jein. Natürlich, ne, Notarzt rufen ist immer gut, aber keine Ahnung.
Aber am Ende, weißt du, das Wichtigste ist, das sage ich immer wieder, wenn da wirklich einer bewusstlos ist, guck, ob der atmet und fang an zu drücken. Das ist das Einzige, was du machen sollst.
Ja, wenn er nicht atmet, sollst du drücken.
Genau, ja. Wenn er atmet, sollst du nicht auf ihn rumdrücken. Ne? Logisch, klar, aber du machst ja am Ende nicht mehr.
Nee, genauso also, wie du lernst ja auch im Erste-Hilfe-Kurs, lernst ja auch, keine Ahnung, ein Mensch tritt in ein Messer, hast einen Durchschnitt durch den ganzen Fuß und da sollst du einen Verband drumlegen, der das Messer aber nicht berührt, aber abdeckt und so weiter.
Auf gar keinen Fall, machst du nicht.
Nee, machst du auch nicht, aber auch nicht rausziehen. Rausziehen ist auch nicht
rausziehen
gut.
Rausziehen ist ja gefährlich, so der Mann.
Aber, mein Kumpel von mir sagte halt dann, du lernst halt bei Erste-Hilfe, du lernst halt nicht richtig.
Ja, also ich meine, ich komme aus der Praxis, ich würde dir jetzt nicht irgendwas beibringen, was ich in der Praxis nicht genauso machen würde, ne?
Keine Frage.
Also von daher, würde ich schon sagen, dass es richtig ist. Ich meine, mein Handout haben Tierärzte sich durchgelesen, mehrere haben das überprüft. Da ist fachlich schon alles richtig drin und du lernst das in dem Kurs auch richtig. Und ich kann dir sagen, wenn dein Hund hier zum Beispiel mal in eine Scherbe tritt oder so, das blutet wie Hulle. Das sieht schlimm aus, aber daran Hund wird dann nicht verbluten dran.
Ja.
Und wenn du da erstmal einen Pfotenverband anlegst, ist die Sache auch fein.
Das war auch so gar nicht gemeint von mir, sondern eher, dass du quasi...
Es war jetzt der Vergleich zwischen deinem,
genau,
dass
genau.
du quasi
mehr machst als genau, nur ja. Erste Hilfe.
Genau. Also ich kann dir sagen, es gibt Erste Hilfe Kurse ja auch von anderweitig. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber einen, den ich mal besucht habe, da hat der Redner quasi seine Erfahrung oder sein Hintergrundwissen, warum er diese Kurse anbietet, war, er hat selber einen Hund
ja.
und hat 2 Wochen bei einem Tierarzt gearbeitet. Was lerne ich in 2 Wochen beim Tierarzt? Nichts.
Ja, wahrscheinlich nicht so viel.
Und
ne?
er hat in jeder Situation quasi gesagt, fahren Sie damit zum Tierarzt, fahren Sie damit zum Tierarzt. Dass ich damit zum Tierarzt fahre, das weiß jeder Hundehalter oder jede Hundehalterin selber, das muss ich den Leuten nicht sagen.
Ja, ja.
Aber es gibt eben Dinge, die kann ich auch alleine zu Hause machen. Und warum soll ich den Leuten die Dinge nicht beibringen, die sie selber zu Hause machen können?
Ja, deswegen meinte ich das ja gerade, das ja. finde ich ja gut, dass du ja. quasi ein bisschen mehr vermittelst als nur Erste Hilfe, in Anführungszeichen. Ja. Hintergrundwissen und warum ist was wie und sowas. Mhm. Das finde ich schon sehr geil.
Ich finde das auch gut. Und du machst ja auch Prävention in dem Sinne,
ja.
weil du halt den Leuten...
Unfallvermeidung, genau.
Genau, ja. halt sagst, guck mal zum Beispiel mit den Tennisbällen oder mit den Knochen, das ist ja alles Prävention, damit du hinterher nicht wieder sagst, okay, ich muss jetzt sofort zum Tierarzt.
Genau, richtig. Und wie ich ja zum Beispiel das mit den Impfungen sagte, gerade bei Corona war das ja ein Riesenthema, wie viele Impfgegner gibt es mittlerweile.
Ja.
Und es gibt aber eben auch sinnvolle Impfungen für einen Hund. Und ich finde, ein Tierarzt, der das nicht gut vermittelt und einfach alles reindeppert in den Hund, natürlich brauche ich mich dann nicht wundern, wenn der Kunde das nächste Mal zum Homöopathen geht und eben gar keine Impfung mehr macht. Von daher finde ich, Aufklärungsarbeit ist eben auch ein großer Teil davon.
Ultra wichtig.
Mega wichtig.
Aber warum? Aber das ist aber wahrscheinlich beim Tierarzt auch so eine Kostensache, oder? Die Impfungen, die kosten ja Geld.
Natürlich also, kosten
die
Geld.
Die bringen dem Tierarzt auch Geld ein.
Ja.
Ne? Und dann... Keine Ahnung, wenn du knapp bei Kasse bist, machst du mal 3-4 Impfungen mehr und dann ist der Porsche wieder, ist die Porsche-Rate wieder bezahlt.
Ja, also ich meine, es gibt ganz, ganz viele tolle Tierärzte und Tierärztinnen.
Das war auch jetzt nicht auf alle bezogen, das war Spaß.
Aber es gibt in jeder Branche schwarze Schafe. Das ist genauso, wie eure TFA damals hatte mit den Tierkliniken.
Ja.
Ich würde sagen, dass dort viele TFAs arbeiten, die Hunde, Katzen etc. mit toller Würde behandeln und ihren Job wirklich ernst nehmen und das gerne machen. Weil TFA wird keiner, weil er davon reich wird. Das machen wir alle, weil wir den Job gerne machen.
Ja.
Und das ist auch in den Tierkliniken so. Natürlich gibt es vielleicht 1-2 schwarze Schafe dabei, die habe ich aber überall und in jeder Branche.
Ja, das stimmt.
Ja, klar.
Da hast du vollkommen recht.
Völlig egal, was du machst. Du hast immer irgendwo gibt's einen, immer. Der quer schießt. Das ist leider so.
Oder irgendwann keinen Bock mehr auf seinen Job hat, aber nichts Neues findet und das dann weitermacht und zwar halbherzig.
Ja, einfach sich auch selber nicht bemüht, ein bisschen besser zu werden.
Genau, das gibt es überall.
Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Ja, hast du noch sonst was du noch erzählen möchtest für die Leute, die dein, wie heißt denn dein Unternehmen überhaupt?
Dogs Aid, also quasi First Aid, die erste Hilfe, nur eben Dogs Aid.
Und du hast auch eine Homepage und sowas?
Ich habe eine Homepage, aber wie ich gerade schon sagte, ist sie leider noch nicht fertig.
Ja.
Also ich habe jemanden, der sie mir macht. Ich bin aber super schlecht darin, Werbung für mich selber zu machen. Also ich bin überhaupt kein Marketing-Mensch.
Ja.
Deswegen passiert bei mir auf Social Media zum Beispiel auch leider nicht so viel, weil ich dafür einfach nicht der Typ bin. Ich hasse das, mich selber zu verkaufen.
Okay.
Irgendwann wird diese Homepage online kommen, aber es gibt Flyer quasi, man kann mich bei Instagram, man kann mich bei WhatsApp, überall gibt es meine Telefonnummer, man kann mich einfach anschreiben oder mir eine E-Mail schreiben und ich antworte immer zurück und dann gibt es ein bisschen mehr Input. Ansonsten habt ihr eure Links, da können wir gerne die paar Kursdaten oder so, die festen Kursdaten schon reinpacken, ja.
Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, da packen wir auf jeden Fall die Shownotes rein alles, ne?
Naja, Werbung kommt auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Gut, weil ansonsten, mir fällt jetzt spontan so nichts mehr ein. Wahrscheinlich, wenn ich gleich nach Hause fahre, dann fallen mir noch 20, 30 Fragen ein.
Kein Problem.
Was war denn, warte.
Ach, die Fragen von Instagram habe ich aber schon gestellt gehabt.
Sicher?
Was waren denn die Fragen?
Wie man zum Beispiel bei einem Hund eine Herz-Lungen-Massage macht. Herz-Lungen-Massage? Ja, doch, Herz-Lungen-Massage. Wie man das, hast du ja gesagt gehabt, Mund zuhalten, durch die Nase reinpusten.
Genau, für die, natürlich eine Herzdruckmassage kann ich beim Hund auch machen.
Ja. Pass mal auf, ich gucke jetzt auch noch mal Instagram rein. Pascal, das musst du nachher rausschneiden.
Wobei mir da wichtig ist, also ich weiß, bei Menschen sagt man ja mittlerweile, Hauptsache du drückst.
Nee.
Und
ja, genau, Hauptsache du drückst.
ich würde beim Hund auch immer beatmen. Also ich hoffe, die Berührungsängste sind da nicht so groß, einem Hund die Lippen auf die Nase zu legen. Aber ganz ehrlich, eine Wiederbelebung bringt mir nichts ohne Sauerstoffzufuhr.
Ja.
Eventuell habe ich danach, selbst wenn der Hund es überlebt, aber dann habe ich einen behinderten Hund.
Ja.
Inwieweit ist das Leben noch lebenswert für einen behinderten Hund?
Boah, das ist aber so eine Grundsatzfrage, ne?
Ja, aber...
Ja, das gilt ja für beide Seiten.
Aber
ja,
das gilt für beide Seiten, ja. Von daher, also die Wiederbelebungschancen bei einem Tier sind eh schon deutlich schlechter als bei einem Menschen. Und wenn ich dann das wirklich mache, dann sollte ich beides machen.
Ja. Die, wie hieß sie denn nochmal, die Hundefriseurin?
Sarah.
Sarah, du weißt ja gut, dass du das weißt.
Ich habe euren Podcast gehört.
Ja, ey, jede Folge, geil.
Gast heißt das. Die hat geschrieben, ist man zum Beispiel bei einer Tierklinik angestellt und versorgt Hunde in der Klinik oder wird man zu Einsätzen an verschiedenen Standorten gerufen? Das hast du ja quasi schon beantwortet, dass du diese Kurse gibst.
Genau.
Gibt es sowas wie...
Es gibt eine Tierrettung quasi,
ja.
Die läuft aber in jeder Stadt ein bisschen anders ab, kann ich sagen. Also es gibt in Bochum zum Beispiel diese Tierrettung, die... sehen sehr, sehr professionell aus, muss man wirklich dazu sagen. Aber es gibt Zeitungsannoncen, da kann sich jeder bewerben, ohne irgendwelche Hintergrunderfahrung beim Tier.
Okay.
Dann fahren die in diesen tollen, geilen Krankenwagen rum und versuchen zu helfen, haben aber alle keinerlei Erfahrung. Also da kann wirklich jeder mitfahren. Das sieht sehr professionell aus, ist es aber tatsächlich nicht.
Die haben einen richtigen Krankenwagen oder einen Rettungswagen?
Also, genau, aber es gibt in dieser Tierrettung genau einen einzigen Tierarzt. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr sind, aber der fährt auch nicht bei jedem Einsatz mit raus.
Ja,
das heißt, im schlimmsten Fall habe ich da eben die Bürofachangestellte, die nie was mit Tieren zu tun hat.
Ach,
und die machen
okay.
Nichts anderes, als dich eben zum Tierarzt zu fahren. Hoffentlich. Wenn sie mehr machen, ist es meistens falsch, aber im Idealfall fahren sie dich nur zum Tierarzt und das kannst du auch selber machen, indem du den Taxi rufst oder eben selber fährst.
Ja, das stimmt schon.
Und man muss einen monatlichen Beitrag zahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt anrufen kann und sagen, mein Tier geht's voll schlecht, bitte fahren Sie mich in die Klinik.
Ja.
Ja, nee, das läuft wie so wie eine Versicherung. Du zahlst einen monatlichen Beitrag.
Okay.
Wenn du den nicht zahlst,
kommen die auch nicht. Gibt es denn Notärzte für Tiere, die nach Hause kommen?
Also es gibt mobile Tierärzte.
Ja.
Wie zum Beispiel Felmo, holländisches Unternehmen. Die haben keine Praxisräume, die machen nichts anderes als Hausbesuche beim Tier.
Aber wenn ich jetzt quasi einen Unfall mit dem Tier habe, keine Ahnung, das ist jetzt die Treppe runtergefallen aus dem zweiten Stock und es ist nicht Katze gewesen, dass man anruft und sagt, ich brauche jetzt hier eine Rettung. Gibt es sowas?
Wirst du wahrscheinlich nicht bekommen. Du musst dann dein Tier schnappen und in die Tierklinik fahren.
Ja?
Ja. Ich meine, jetzt sind wir hier im Ruhrgebiet, Gott sei Dank, sehr gut aufgestellt. Ne?
Das stimmt.
Ich fahre nicht länger als 30, 40 Minuten in die Klinik. Das ist auch gut so. Wichtig, vorher anrufen, denen schon mal sagen, worauf die sich vorbereiten sollen oder sonst was. Und wenn du wirklich einen Notfall hast in der Tierklinik, die arbeiten ja nach Triage-System, also die sortieren die Notfälle eben ein, dann kommst du auch wirklich schnell da ran.
Ja.
Dann wartest du da nicht Ewigkeiten im Wartezimmer.
Aber wäre auch mal interessant, ob man das nicht machen kann, ne? So ein Notarzt, für der auch nach Hause kommt.
Also wie gesagt, es gibt mobile Tierärzte, wenn die jetzt gerade Zeit und Luft haben, dann werden sie natürlich zu dir nach Hause kommen, wobei du auch vieles ohne die entsprechenden Räumlichkeiten nicht leisten kannst.
Ja, stimmt auch wieder. Sollte steril sein und sowas, ne?
Ja, oder so ein OP kann ich nicht zu Hause durchführen. Ich kann auch kein Röntgenbild zu Hause schießen.
Ja.
Dafür brauche ich einen Röntgenraum, Strahlenschutz etc.
Stimmt.
Selbst wenn ich Blut abnehme hier zu Hause, habe ich keine Laborgeräte im Auto, dass ich das sofort untersuchen könnte.
Ja. Okay, da hast du recht.
Weil da kannst du auch wieder den Vergleich zu Menschen machen, wenn ein Notarzt mitkommt. Klar, der macht ein bisschen was, aber am Ende wirst du ins Krankenhaus.
Ja,
genau,
aber der hat aber auf der Karate ja schon ein bisschen mehr.
Ja, also natürlich, es gibt Tierärzte, die Hausbesuche machen, die dürfen dann auch schon ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt nach Hause kommen würde, würde den Leuten das nicht super viel helfen. Das darf ich auch gar nicht, weil ich bin ja nur... Hab kein abgeschlossenes Studium, das heißt, ich dürfte den Tieren jetzt ohne Aufsicht eines Tierarztes nichts verabreichen.
Ja, okay. Obwohl du wüsstest, was du machen müsstest?
Ich wüsste, was ich machen würde und mache das auch regelmäßig in der Praxis.
Ja.
Es geht ja nur darum, dass irgendein Tierarzt oder eine Tierärztin dabei ist, die das im Notfalle beaufsichtigt
klar.
Und dafür auch den Kopf gerade hält.
Ja, das stimmt. Okay.
Ja.
Interessant. Ansonsten, also ich habe jetzt keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen, Pascal?
Ne, wir haben die... Fragen von Insta. Also
genau, die Fragen von Insta haben wir gestellt
gehabt. Genau. Ja.
Hast du noch was du unseren Zuhörern vielleicht sagen möchtest?
Ja, wenn ihr einen Hund habt, besucht gerne einen Kurs. Also es ist, wie gerade schon erwähnt, es ist wirklich super, super wichtig und ihr werdet auf jeden Fall ein, zwei Kleinigkeiten lernen. Mit Sicherheit, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass der Kurs nicht irgendwie ansatzweise sinnvoll war und es wird euch wahrscheinlich auch helfen, den ein oder anderen Euro beim Tierarztbesuch zu sparen.
Eine letzte Frage noch, wie weit fährst du?
Bis jetzt ohne Anfall, also diese 85 Euro komme ich ja 4 Personen zu einem nach Hause.
Ja.
Und bisher biete ich das nur im Ruhrgebiet an, ohne Anfahrtskosten.
Ja.
Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Kurs in Hessen.
Oh.
Und dann werde ich aber eine Anfahrtsgebühr nehmen.
Ja, ja, klar. Aber, heißt,
aber es ist mir im Endeffekt egal, wohin ich fahre.
Du machst es deutschlandweit dann?
Ich würde es deutschlandweit machen. Wenn die Anfragen kommen, ja, würde ich das machen, ja.
Okay.
Ja, dann.
Leute, wie ihr gehört habt.
Ich wollte sagen, wenn ihr einen Hund habt, ne, bucht einen Kurs.
Ja, macht einfach eine Gruppe, bucht einen Kurs und dann kommt er vorbei.
Ja.
Perfekt. Okay, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit, dass ihr Zeit genommen habt.
Danke euch, dass ihr hier wart.
Ja, war ein sehr gutes so Gespräch. Dankeschön. Auch ihr da an den Handys oder am PC oder wo auch immer ihr uns hört, wenn ihr mal Bock habt, euren Beruf oder euer Unternehmen bei uns vorzustellen, dann schreibt uns gerne an unter pugiundwilken@web.de oder auf Instagram auf der Bildungsauftrag. Dann quatschen wir vorher eine Runde und dann gucken, ob wir vorbeikommen oder ob ihr zu uns kommt oder ob wir es online machen. Ja, und dann würdet ihr uns auch auf jeden Fall helfen, dass wir weiterhin Content bringen können, weil ihr meldet euch alle nicht. Ich habe das schon so oft gesagt gehabt jetzt und ihr meldet, also nicht alle, du hast dich ja gemeldet.
Ja, hier, und ne? Ich kann euch sagen, es ist nicht so schlimm, wie es sich anfühlt. Ich hatte es auch wahnsinnige Angst, aber es ist eigentlich ganz locker.
Ja, es ist keine Erfahrung notwendig. Du musst einfach nur du selbst sein.
Sowieso keine Erfahrung. Pascal, ich mache das ja auch. Also,
ich wollte gerade sagen.
Du brauchst keine Erfahrung.
Ja, wir haben uns einfach Equipment gekauft und machen das einfach.
Ja, ja, wie gesagt, ich hatte meinen Mann ja schon ins Spiel gebracht.
Ja.
Der hat bestimmt auch Bock, wenn ich ihn dann... Ich sag ihm das einfach und dann sehen wir uns ja vielleicht nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Okay, dann ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich jetzt bei euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, bis demnächst.
Ja, ich hatte glaube ich auch noch irgendwas auf dem Herzen, aber das ist mir jetzt gerade entfallen. Genau, meldet euch wegen Content. Und vor allem, es muss nicht immer was Exotisches sein, weil wir haben auch noch ganz viele Berufe, die ihr wahrscheinlich ausführt. Auch wenn ihr vielleicht meint, die wären popelig, die sind nicht popelig. Jeder Job richtig hat seinen Grund, jeder Job ist was wert. Deswegen, meldet euch. Und selbst wenn ihr meint, ihr wärt nur im Einzelhandel, wir hatten noch keinen Einzelhandel als Kaufmann. Also, ja, das ist kein popeliger Job. Das kann spannend sein. Von daher, meldet euch, erzählt was. Und in diesem Sinne, tschüss.
Ja, danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich auch und bleibt gesund.